Die Kirsche. Die Kirsche hält nichts mehr. Die bricht auseinander. Fast 70 Jahre und nun bricht die auseinander. Habinger sagt, man kann da noch den großen Ast abnehmen, dann steht sie vielleicht noch eine Weile. Aber das ist nicht dasselbe. So wie sie jetzt ist, bricht sie auseinander. Dann fällt sie auf das Behelfsheim und Siggi springt im Kreis. Der hat die letzten 10 Jahre komplett in diesen Schuppen gesteckt. Hast ja gesehen, der war vorher nichts wert. Nachdem wir Oma Liese zu uns genommen hatten, war das Behelfsheim ja nur noch für die Bräuler. Und für Yolanda, dachte Theo. Und es wurde ihm warm im Bauch. Theo hatte Yolanda fast vergessen, doch der Kirschbaum, das Behelfsheim, die Bräuler, Oma Liese und Siggi und das alles auf einmal von seinem Großvater zur Begrüßung hingeworfen, ließ ihn Yolanda denken. Er würde später Zeit für sie haben.
»Na, Opa, warst lang nicht da. Weißt ja.«
Sie betraten gemeinsam das Haus durch die Terrasse, die Vater Theser vor 2 Sommern mit Brettern und Fenstern zu einem Wintergarten erhoben hatte. Sie gingen zügig, denn an sonnigen Tagen wie diesem knackte und knarrte das Holz unter der Hitze und Schweißperlen glänzten nach Sekunden auf der Stirn. Theo wusste, dass er eingetaucht war in eine regelmäßige Welt, in der Zeiten sind für bestimmte Verrichtungen und Orte für bestimmte Gegenstände und in der Zahlen ihre eigene Bedeutung haben. 16 Hektar sind ein Hof, 19 Häuser sind das Dorf, 18 Eier von 20 Hühnern machen Vater Theser lächeln. »Landromantik ist für Pottkieker«, hatte er den ersten Fahrradtouristen geantwortet, die trotz verbeulter Räder nicht müde wurden, die Ursprünglichkeit der Dorfstraße zu loben. »Wir müssen hier jeden Tag durch.« Die Kammer auf dem Dachboden hatte sich nicht verändert, und obwohl es ein größeres Zimmer gab, gleich nebenan, eines mit Heizung und 2 Fenstern hinaus auf den Kirschbaum, schlief Theo lieber dort. Ganz hatte er es nie verwinden können, dass eines der Betten im Kirschbaumzimmer ein Sterbebett war, seiner Uroma Lieses letzter Ort im Erdgeschoss, und er nicht wusste, welches und auch niemand sich erinnerte. Früher oder später aber, da war er sich sicher, würde es auch für ihn keine Rolle mehr spielen, denn Aberglaube war seine Sache nicht, und auch die finsterste Nacht im Dorf am Ende der Straße hatte er schon als Kind manches Mal besiegt. Die Kunst war es dabei, nichts zu denken. Gar nichts. An gar nichts. Als Theo die Bodentreppe heruntergeknarrt kam, schlug Vater Theser gerade das 3. Ei in die Pfanne. »Ich wusste ja nicht, dass du kommst«, sagte er entschuldigend, obwohl der große Küchentisch beladen war mit Lebensmitteln, die sie allein an diesem Abend schwerlich würden aufessen können. Dieses »Zu viel ist genug« war eine der Regelmäßigkeiten, die Theo kannte und die er zurückführte auf die Erfahrung von kargen Jahren, als die Pommerschen ins Dorf kamen und die Zimmer wie die Würste halbiert wurden, die Vater Theser allerdings immer dann besonders bestätigt sah, wenn er am Morgen bemerkte, dass der nächtliche Appetit Theos zwar an den Vorräten gezehrt, sie aber nicht gänzlich vernichtet hatte. Vater Theser schloss die Augen kurz nach dem Wetterbericht. Nach den Tagesthemen verriegelte er das Haus und ging zu Bett.
»Lasst das edle Fräulein gehen, oder für wahr, ihr spürt meine Klinge?«
Ein Mann mit verschlagenem Blick weicht kurz zurück und zieht dann blank. Ein Mann mit einer Maske zeichnet ein Z in die Flammen. Eine Frau steht an einem Pfosten gebunden inmitten des brennenden Landhauses.
»Zorro!«
»Yolanda, ängstigt euch nicht, ich kam euch zu retten.« 2 weitere Männer stürzen die Tür herein. Zorro durchschlägt mit einem Degenhieb Yolandas Fesseln.
»Lauft, Geliebte, ich folge alsbald.« »Ich flehe euch an, geht mit.« »Lauft, Geliebte, lauft.«
Der Verschlagene muss mit ansehen, wie Yolanda das Haus unter Mühen verlässt. Seine Männer stürzen sich auf Zorro, ein kurzes Gemenge. Beide taumeln tödlich getroffen ins Off. Während Yolanda vor dem schlimmer als zuvor brennenden Landhaus zusammenbricht, braut sich im Inneren das Finale zusammen. Der Verschlagene treibt Zorro mit ungeahnter Energie in die Enge. Er setzt ihm die Klinge an den Hals. Zorro befreit sich, schlägt den Angreifer zurück. Sie kämpfen sich auf den Dachboden vor. Flammen, klingender Stahl, brennende Balken stürzen herab. Der Verschlagene verliert das Gleichgewicht. Zorro weicht zurück. Ein Todesschrei, ein dumpfes Geräusch. Off. Vor dem Haus. Ein großer Mond. Geliebte, Zorro, ihr lebt. Geliebte, Stille. Das fragende Gesicht Yolandas. Zorro, die Maske. Yolanda, Zorro. Yolanda, Zorro. Yolanda. Ihre Lippen öffnen sich zaghaft. Wie könnt ihr mich Geliebte nennen? Ihr kennt mich nicht. Zorro. Seine Hand greift die Maske. Yolanda ahnt, glaubt, weiß, Geigen. Ihre Hand nähert sich seinem Gesicht. Sein Gesicht nähert sich ihrer Hand. Millimeter bis zur Berührung, Mikrometer bis zur Explosion. Ein Hauch off. Das bemerkenswerte Rot der Kirschen lockte die Stare, und als ob gerade unter deren Gewicht der Baum bräche, schoss Vater Teser, was das Luftgewehr hergab. Früher Morgen bereits hatte er Disteln aus einem alten Haufen Kies gerissen und sich seiner Schwiegermutter erinnert, die immer zur Kirschenzeit in einer eigens für sie gefertigten Schaukel den Baum bewacht hatte, über ein Seil mit zwei Topfdeckeln verbunden, das jedem Schwung ein Scheppern folgte. Auch eine elektrische Klingel gab es einmal, aber die gefiel den Staren und wurde bald wieder entfernt. Die Schubkarre mit Kies traf Theo in seinem Morgen so unvorbereitet wie der Betonmischer. Er hatte in der Tat vorgehabt, wieder zu arbeiten, doch dass das so bald sein sollte, befremdete ihn bis auf den Grund seiner Kaffeetasse. »Wir stützen den Baum«, hörte er seinen Großvater sagen, »wir setzen ein Gerüst. Du kannst Mische machen, Kies ist hier. Du hättest ja bloß wieder ein Förderband gewollt.« Theo wartete geduldig auch den Rest der Geschichte ab, die er auswendig kannte, seit er 13 war, und die besagt, dass schon Vater Tesers Bruder, wann immer es Arbeit zu tun gab, nach einem Förderband geschrien hätte. Die Geschichte besagt nicht, doch man konnte es wissen und Theo wusste es, dass dieser Bruder sehr viel schrie und einmal einen Hammer nach Mutter Tesa geworfen hatte, der sie verfehlte und dann in einer Tür stecken geblieben war. Vater Tesas Bruder starb vor wenigen Jahren in einem Aufbewahrungsort für psychisch Kranke. Theo fragte sich bei der Beerdigung, ob es ihn wohl getröstet hätte zu wissen, dass sein Sarg auf einem Förderband in den großen Ofen des Lübser Krematoriums einfuhr. Schon nach einer halben Stunde am abgegriffenen Schaufelstiel spürte Theo, dass die Haut seiner Hände sich öffnete. Vater Tesa stand am vierten Loch zwei Spaten tief. »Jetzt ist er ein Gartenzwerg«, dachte Theo und füllte die Schubkarre aus dem Betonmischer. »Jetzt nicht mehr denken. Eine Karre, ein Loch, noch drei, Mische machen. Eine Karre, ein Loch, noch zwei, Mische machen. Noch eins, Mische machen. Aus.« »Die brauchen jetzt Ruhe«, sagte Vater Teser, steckte die Wasserwaage ein und betrachtete die vier einbetonierten Rohre auf dem Rasen unter der Kirsche. »Morgen holen wir von Sigi das Gerüst. Der hat sich ja erst angestellt, aber dann habe ich gesagt, Sigi, das geht um dein Haus, nicht um meins. Und abgesägt wird nicht. Und dann war gut.« Das Abendbrot war still und schnell vorüber. Im Westen das Abendrot versprach eine gute Nacht für den frischen Beton. Auf der Terrasse im Wintergarten saß es sich noch eine Zeit lang angenehm warm. Ein Spatz starb im Sturzflug an der Scheibe. Selbstmord, dachte Theo. Alles blitzeblank, dachte Vater Teser, und als es endlich dunkel war, ging er zu Bett. Theo hatte Schmerzen. Ein Pickup mit ungeheurem Federweg und riesigen Rädern springt über die Leitplanke auf die Straße. Man sieht die Insassen an die Decke prallen. Der Mann am Steuer, ein Kopfgeldjäger, neben ihm eine Frau Tänzerin. Sie nennt sich Yolanda. »Deine Hände, Colt, deine Hände, sie sind ganz verbrannt.« Blut tropft vom Lenkrad. »Halt dich fest!« Er hat Schmerzen. Seine Stimme klingt trocken und sicher. Er reißt das Steuer herum. Der Wagen setzt zu einem spektakulären Sprung an. Landung auf dem Dach eines Bootsschuppens. Verfolger kommen in Sicht. Yolanda und Colt steigen um in ein Boot. Sie flüchten auf dem Fluss. Ihre Verfolger tun es ihnen gleich. Die riskanten Fahrmanöver der beiden Fliehenden machen es ihnen schwer. Es gibt Verluste. Niemand stirbt. Die Verfolger brechen die Jagd ab, ein Wasserfall. Das Boot des Paares rast auf den Wasserfall zu. Katastrophe! Katastrophe! Das Geräusch eines Hubschraubers aus dem Off. Ein Hubschrauber. Eine Strickleiter. Er presst sich an sie, sie presst sich an ihn. Sie blicken ineinander. Millimeter bis zur Berührung, Mikrometer bis zur Explosion. Ein Hauch off. Der Hochsitz aus Theos Kindheit war geschrumpft. Er hatte Löcher bekommen, die Bretter waren morsch und bedeckt von einer Humusschicht. Der Baum hatte die Metallschellen der Schaukel umwachsen. Von hier oben konnte man das sehen. Wärst du mal Gerüstbauer geworden, hatte Vater Teresa gesagt, als Theo am Vormittag auf den Hof geschlichen kam. Dann wären wir ruckzuck fertig. Dass er jetzt am Nachmittag bereits auf dem Gerüst stand, fand Theo bemerkenswert, auch wenn ihm alles andere als klar war, wie es nun weitergehen sollte. Am Abend schaukelten die größten Äste der Kirsche, gestützt durch die Lauffläche eines Traktorreifens, im Wind. Die Befestigung an den obersten Querstreben des Gerüsts sah solide aus, die Last der Äste schien dem zähen Gummi nichts anhaben zu können, und so kam Vater Teser nicht umhin, für wenige Sekunden stolz zu sein. Dann fiel ihm ein, dass es auch eine Beschäftigung bräuchte für den nächsten Tag, für einen langen nächsten Tag. »Jetzt noch die weiße Plane aus der Scheune drüber spannen und wir können Kino machen. Früher kam der Mann vom Land Film. Da war das auch nicht anders. Den Moser sehe ich gern spielen und den Hörbiger.« Vater Teser bekam diesen entschlossenen Blick. Theo überlegte für einen Moment, ob er seinem Großvater erzählen solle, dass man sich heutzutage zu diesem Zwecke eine Brille aufsetzen könne, die täuschend echt eine Kinoleinwand vorgaukelte, aber er unterließ es, denn er hatte kein Exemplar vorzuweisen und außerdem wusste er, dass auch das einen einmal in Vater Teser gereiften Entschluss nicht würde umstürzen können. Also versuchte er ihm zu erklären, dass der alte Schmalfilmprojektor ohne Ton ein Überbleibsel eines einarmigen Onkel Paul, den Theo nie kennengelernt hatte, nicht das richtige Gerät sei, um des Nachts und unter der Kirsche Paul Hörbiger auf die fleckige Plane zu werfen. Und Theo erklärte auch, dass sich da vielleicht etwas machen ließe, wenn er nur ein wenig telefonierte. Für Paul Hörbiger könne er allerdings nicht garantieren. Und Vater Teser sagte, jo, setzte sich aufs Rad, rollte die Dorfstraße hinab bis zum Hof der Bentins, wo er den Abend über blieb. Theo sah Jolanda vom Dach des Behelfsheims winken und ging zu Bett.
»I'd like to have a bloody steak. And what about some fucking potatoes?«
Die Runde bricht in Gelächter aus. Das Mädchen am Kopf der Tafel wirkt sehr allein. Sie, Jolanda, scheint kaum älter als 15, Philipp und seine Freunde sind 18. Sie sitzt hinter ihm auf dem Moped. Der Fahrtwind zaust ihr Haar. Sie hat ihn mit den Armen umfasst und lächelt. Vergessen das andere Mädchen. Vergessen das fremde Gefühl. Jolanda lächelt. Philipp steuert sie wagemutig, aber sicher durch die Straßen. Zu zweit allein. Das erste Mal soll nicht flüchtig sein. Es soll die große Liebe sein. Es gibt die große Liebe, zweifellos. Und sie ist für immer und nicht das, was die Eltern tun. Sie ist ein Rausch und der Magen ist verdreht und die Tränen sind salzig und am Ende steht nur der Tod. Sie reißt sich los. Er blickt ihr nach. Sie wendet sich kurz. Er steht zu steif. Sie läuft in die Nacht. Off. Theo erwachte mit dem unangenehmen Gefühl, fremd zu sein, als ob es schlechte Zensuren gäbe, als ob er die falschen Schuhe trüge, die falschen Witze belachte, als ob jemand unter Tränen sagte, deinetwegen. Nichts davon spielte eine Rolle, als der helle Ford Sierra in die Einfahrt bog. Vater Teser war nicht wenig verblüfft, einen freundlichen jungen Mann begrüßen zu können, einen, der guten Tag sagen konnte, der interessiert war, einen, dem das Essen schmeckte und dem der Hund keine Angst machte, Hans. »Braucht ihr Starkstrom?«, fragte Vater Teser angesichts der Fülle an technischem Gerät im Kofferraum.
»Dat geht so«,
Theo gab sich betont norddeutsch. Die Anwesenheit seines Freundes Hans aus der großen Stadt bewirkte, dass sie entleerten den Kofferraum in das Kirschbaumzimmer mit den Fenstern zur Plane am Gerüst auf dem Rasen unter der Kirsche. Sie brachten die Geräte in Stellung, während Vater Teser radelte, das Dorf einzuladen. 19 Häuser, das brachte etwa 50 Menschen auf den Hof. Die Dämmerung ließ auf sich warten. Mitgebrachte Stühle machten den Rasen zum Saal. Der Mond war das große, runde Licht an der Decke. Die Feuerzangenbowle schien Theo ein angemessener Beginn zu sein, angemessener jedenfalls als The Dentist, der Zahnarzt, ein Film, den Theo zwar noch nicht gesehen hatte, dessen Titel aber wenig Gutes versprach. Das Filmarchiv aus der großen Stadt war unermesslich. »Und hier bleibst du?«, fragte Hans.
»Pfeifer mit 3F«, sagte Heinz Rühmann.
»Ich weiß nicht«, Theo schwitzte. »Morgen.« Niemand machte Vater Teser seinen Platz auf der rostigen Hollywood-Schaukel streitig. Dort saß er und er lächelte. Besonders bei »De Dampfmaschine«. Er hatte den Film oft genug gesehen. Er war 13, als Heinz Rühmann Pfeifer war. Theo und Hans ließen das Dorf zu ihren Füßen sitzen. Sie waren im Kirschbaumzimmer die Herren der Unterhaltung und wählten, es war spät geworden, Casablanca. Vater Tesa schnarchte das erste As Time Goes By und nichts, so wusste Theo, würde seinen Großvater dazu bewegen können, ins Bett zu gehen, bevor nicht der letzte Gast den Hof verlassen hatte. Winnetou 3 erlöste Vater Tesa kurz vor dem Morgengrauen. An den Felsen des Nugget Ziel sucht die Gruppe um Winnetou und Old Shatterhand Deckung. Ein Mann folgt ihnen, Rowlands. Er arbeitet sich über die Felsen. Im Tal tobt die Schlacht der roten Männer. Rowlands kommt näher. Gleich kann er Old Shatterhand sehen. Old Shatterhand steht ungeschützt. Rowlands setzt das Gewehr an die Schulter, zielt, drückt ab. Winnetou wirft sich der Kugel in den Weg. Winnetou stürzt getroffen zu Boden. Das bestickte Leder an seiner Brust färbt sich rot, seine Lippen werden bleich, sein Blick verliert den Glanz. In den Armen seines Blutsbruders, kaum hörbar, wird Winnetou über einem Ave Maria Christ. Winnetou ist tot. Das unsagbare Geheul hunderter indianischer Kehlen macht Rowland seine Lage bewusst, er versucht nicht zu fliehen. Sam Hawkins und Yolanda stehen bei Old Shatterhand. Es gibt keinen Trost. Sie nimmt seine Hand. Er löst ihre Hand. Kein Trost. Der Tag neigt sich blutrot. Er ist allein. Vor dem Himmel allein. Winnetou ist tot. Old Shatterhand allein. Off. Noch in der Nacht sei ihm dies unglaubliche Krachen durch Mark und Bein gefahren, berichtete Hans am Morgen. Und er sei verwundert gewesen, hatte Theo ihn doch mit der Aussicht auf ruhigen Schlaf aufs Land gelockt und nun so etwas. Doch sei er zu träge gewesen für einen Blick durchs Fenster und so wie sich die Sache nun darstellte, sei dies ja die richtige Entscheidung gewesen, denn hätte er gesehen, was er jetzt sieht, wäre er wohl aufgestanden, hätte Theo geweckt und einen Tag mit nur 2 Stunden Schlaf zu meistern, sei nun wirklich nicht berauschend. Theo gab ihm recht. Die Kirsche war an der unwahrscheinlichsten Seite gebrochen. Die vermeintlich leichteren Äste hatten den Baum auseinandergerissen, die vermeintlich schwereren ruhten auf einem halben Stamm, sicher auf dem Gerüst. Das Behelfsheim war so zwar verschont geblieben, doch hatte der tesersche Hühnerstall Schaden genommen, es gab Opfer zu rupfen. »Geht man zählen«, sagte Vater Teser, »das waren 20 Stück.« Sie zählten 16, also fehlten 4, doch sie fanden nur 3. Der Hund saß und schien sehr satt zu sein. Beweisen konnten sie ihm nichts, denn Federn fanden sich überall und blutige Reste gab es auf den ersten Blick nicht. »Lass mal«, sagte Vater Tesa, als Theo ihm anbot, zu bleiben, »das braucht ein Kran, kein Förderband.« Die Geschichte zum Förderband blieb aus. »Kino geht ja noch.« Der helle Fort Sierra schob sich gegen Abend vom Hof. Vater Tesa schloss die Augen kurz nach dem Wetterbericht. Nach den Tagesthemen verriegelte er das Haus und ging zu Bett.